Eier, Likör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eierlikör und Jugendhilfe. Heute mit Oliver. Hallo Olli.
Herzlich willkommen.
Mike grüßen wir natürlich auch, der ist heute nicht anwesend, aber wir haben einen Gast für euch. Verraten wir schon, Olli?
Nee, noch nicht. Es ist ja wieder eine Sonderfolge.
Und diese Sonderfolge dreht sich heute um den Kinder- und Jugendbericht, der soeben oder vor ein paar Wochen erschienen ist. Jetzt gab es eine große Auftaktveranstaltung in Berlin. Und wir haben heute die Ehre, mit der Kommissionsvorsitzenden zu sprechen.
Und wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr vielleicht auch schon, diese Sonderfolgen gehen ja um Karin Böllert, Professorin oder jetzt Seniorprofessorin an der Uni Münster. Und wir haben die Ehre, dass Karin heute bei uns ist und ihr sie sozusagen auch kennenlernen könnt und wir aus erster Hand Informationen zum 17. Kinder- und Jugendbericht bekommen können. Herzlich willkommen, Karin.
Danke, hallo zusammen.
Also Karin, wir kennen uns, es wäre jetzt gelogen, wenn wir sagen würden, wir haben uns jetzt mal eben für den Podcast getroffen und sprechen heute mit dir, sondern ich kenne Karin schon seit meinem Studium. Das habe ich 2012 begonnen, also wir kennen uns schon 12 Jahre, das ist schon sehr lang. Und Olli, du kamst 2012.
Ich hab ja sogar meine Bachelorarbeit bei Karin damals geschrieben. Das mussten wir, als ich mit der Promotion 2019 angefangen bin, nochmal so ein bisschen rekonstruieren. Karin hat sich da nicht mehr dran erinnert, weil es einfach zu viele Arbeiten waren. Aber das war so 2013, 14.
Ja, und Mike auch ungefähr um den Dreh ein bisschen eher. Der hat ein bisschen eher studiert und so. Und dann kennen wir uns quasi alle schon sehr lange. Und dann haben wir alle bei Karin auch promoviert. Deswegen ist Karin auch unsere aller Doktormutter. Und wir sind quasi alle Geschwister.
Oh je.
Das hört nicht meine Mama.
Eine Großfamilie.
Ja, wir machen mal einfach weiter. Karin, wir haben jetzt schon ein bisschen was über dich erzählt. Aber du kannst uns einfach mal erzählen, wer bist du? Wie sitzt du gerade hier? Das sind so Supervisionsfragen, ne? Olli muss schon lachen. Wie geht's dir, Karin? Wie bist du hier? Wer bist du?
Wer ich bin? Ich bin immer noch Karin Böllert. Ich habe seit Oktober hier eine Seniorprofessur an der Uni in Münster, war seit 2001 hier und bin von Rostock aus nach Münster gekommen. Habe aber meinen ersten Wohnsitz in Rostock behalten. Da hatte ich meine erste Professur 1994 bin ich nach Rostock gezogen und da ich mich da sehr wohlfühle, bin ich dann da wohnen geblieben und immer nach Münster gependelt und sage einfach, ich habe das große Glück, zwischen zwei wunderschönen Städten hin und her zu fahren. Als ich von Rostock aus nach Münster gegangen bin, hatte ich mir eigentlich vorgenommen, das war's jetzt mit der Kinder- und Jugendhilfe, weil ich mal ein anderes Thema machen wollte. Das hat nicht geklappt. Tut mir aber auch nicht leid. Und jetzt bleibe ich hier noch an der Uni, mache weiter Forschungsprojekte, habe ja auch mit Oliver zusammen ein neues Forschungsprojekt demnächst und freue mich einfach, dass ich hier nicht weggehen muss, weil ich auch in Münster heimisch geworden bin.
Und was man dazu einfach sagen muss, Rostock und Münster liegen ja jetzt nicht um die Ecke, ne? Also ich finde es einfach so wahnsinnig, wie viel du mit dem besten Unternehmen Deutschlands auch nicht vielleicht zu tun hattest, weil Karin fährt immer mit der Deutschen Bahn und wenn einer die Ruhe behält, was die Deutsche Bahn macht, dann ist Karin das. Da kann man einfach nur Bewunderung haben, wie viel du gependelt bist. Ich glaube, es gibt kaum Leute in Deutschland, die mehr Zeit in der Deutschen Bahn verbracht haben.
Ist alles eine Frage des Erwartungsniveaus.
Okay, gleich null. Ja, und jetzt bist du hier. Und jetzt haben wir uns nochmal so die Frage gestellt, auch für unsere Zuhörenden. Wie kommt man eigentlich in die Wissenschaft und wie hält man es so lange auch dort aus?
Ja, wie kommt man in die Wissenschaft, kann ich gar nicht sagen, weil die Wege
Frau,
sind.
Ne?
Nein, weil das ganz unterschiedliche Wege sind. Also wenn ich euch beide jetzt zum Beispiel hier so sehe, dann glaube ich ja nicht, dass ihr jemals an die Uni gegangen seid, um hinterher mal in die Wissenschaft zu gehen. Ich glaube, man braucht immer Menschen, die einen für Wissenschaft begeistern und die einen vielleicht auch ansprechen. Und genauso war es bei mir auch. Ich habe in Bielefeld studiert, damals noch Diplompädagogik mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik und hatte vom ersten Semester an einen Hilfskraftvortrag bei Hans-Uwe Otto, der damals ja die Sozialpädagogik in Ilfeld mit aufgebaut hat und ja einer der großen Sozialpädagogen ist. Und als ich mit meinem Diplom fertig war, war mein sehnlichster Wunsch, ich gehe in die Praxis. Das war aber zu einer Zeit, wo erstens keiner wusste, was sind eigentlich die Diplompädagogen, und man immer sagen musste, nein, ich werde nicht Lehrerin und ich habe nicht Lehramt studiert. Und es war so, dass es eine große Arbeitslosigkeit gab und die Stellen waren nicht gerade sehr reichhaltig vorhanden. Ich hatte dann tatsächlich 2 Stellenangebote in der Praxis. Eins in einem großen Betrieb, wo ich Betriebssozialarbeit hätte machen können. Aber so die Vorstellung, ich kontrolliere, ob die Krankschreibungen der ArbeitnehmerInnen tatsächlich der Realität des Gesundheitszustandes entsprechen, war nicht so meine Vorstellung. Und dann hatte ich wirklich ein sehr, sehr attraktives Stellenangebot damals in Bethel, eine Wohngruppe für schwerst epileptisch behinderte Menschen zu übernehmen. Ich kannte auch einen Studienkollegen, der da gearbeitet hat. Ich bin da auch immer sehr, sehr gerne hingegangen. Aber ich glaube, für die Arbeit mit so schwerst behinderten Menschen war ich einfach zu ungeduldig. Und ich bin eine Zeit lang auch mal mitgelaufen da und wusste, es ist ganz wichtig, dass man sich um diese Menschen kümmert, mit ihnen viel zusammen macht. Aber für mich wäre das nichts gewesen. Und da hat Hans-Uwe Otto Lunte gerochen und hat gesagt, ich finde ja sowieso, dass du in die Wissenschaft gehörst. Ich habe mit diesen Stellenanzeigen damals 2-mal sein Stellenangebot abgelehnt. Und dadurch wurde ich mit einem Termin, sehr ungewöhnlich, in sein Büro zitiert. Und dann sagte er, wir stellen uns jetzt hier vor wie in einer Tanzschule. Man hat da so eine Tanzpartnerin vor Augen, von der man sich schon 2-mal einen Korb geholt hat. Und dann fragt man sie noch ein 3. Mal, aber dann ist auch gut. Und morgen um die gleiche Zeit sitzt du hier wieder und sagst mir, wie du dich entschieden hast. Ja, so bin ich in die Wissenschaft gekommen. Oh,
cool.
Vom Tanzkurs ja, in echt? Die Wissenschaft. Ist schon, also die Geschichte kann ich auch noch nicht.
Auch nicht.
Und ich habe gerade gedacht, das ist ja irgendwie so sehr ähnlich, weil ich dachte auch immer, ich gehe in die Praxis. Und dann warst du da und hast mich ja quasi für die Wissenschaft begeistert. Also das ist ja an der Stelle sehr ähnlich. Ich war auch Hilfskraft und dann deine Mitarbeiterin und so, das ist ja einfach, dann haben wir sehr viele doch Gemeinsamkeiten.
Ich glaube, was wir 3 sowieso gemeinsam haben, ist, dass wir uns für die Wissenschaft entschieden haben, aber die Praxis nie aus dem Auge verloren haben und immer so mit einem Bein noch ein bisschen in der Praxis geblieben sind, weil nur Wissenschaft hätte ich mir nie vorstellen können.
Ich glaube, da können wir Mike auch einschließen, ne?
Ja, stimmt.
Ich kann, also genau, wir sind ja jetzt, also da hast du vollkommen recht, wir sind nicht nur WissenschaftlerInnen, wir haben auch immer den Blick noch in die Praxis.
Und das ist, glaube ich, auch eine gute Überleitung zum 17. Kinder- und Jugendbericht. Karin, erzähl mal, was ist der Kinder- und Jugendbericht? Viele, die zuhören, kennen den vielleicht gar nicht oder haben den in den letzten Jahren noch nicht in der Hand gehabt. Was ist das für ein Bericht? Wie entsteht der? Was steht da drin?
Also im SGB VIII ist die Bundesregierung verpflichtet, in jeder Legislaturperiode einen Kinder- und Jugendbericht der Öffentlichkeit vorzustellen. Das ist insofern was Besonderes, weil wir kennen ja auch andere Berichte, Familienbericht, Engagement, Reichtums-, Armutsberichte. Aber der Jugendbericht ist der einzige, der gesetzlich geregelt und vorgeschrieben ist. Und jeder 3. Jugendbericht hat den Auftrag, einen Gesamtüberblick zu vermitteln über die Lebenssituation aller jungen Menschen und ihrer Familien, also von 0 bis 27, und über das gesamte Feld der Kinder- und Jugendhilfe. Und die anderen beiden Berichte dazwischen haben immer Spezialthemen. Und wir jetzt mit dem 17. Kinder- und Jugendbericht waren ein Gesamtbericht, der jetzt eben seit September öffentlich vorliegt. Und wo wir jetzt eben, da wart ihr beiden ja auch, in Berlin die große Auftaktveranstaltung hatten, gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe, die ZuhörerInnen ja hier auch schon kennenlernen konnten.
Karin hört uns auch regelmäßig.
Dessen Vorsitzende du ja auch bist.
Genau, Karin ist doch AGJ-Vorsitzende.
Genau, richtig, aber das wissen die ja auch von der Folge mit Franziska Horst. Was steht da jetzt drin, konkret in diesem allgemeinen Bericht?
Also dieser allgemeine Bericht hat im Grunde genommen 5 Kapitel. Man muss dazu sagen, die Sachverständigenkommission, wir waren 14 Kolleginnen und Kollegen aus der Wissenschaft, sehr viel Wissenschaft dieses Mal dabei, aber auch aus der Praxis. Wir haben quasi einen offiziellen Auftrag bekommen. Man wird vom Ministerium berufen in diese Kommission, bekommt auch eine schicke Urkunde. Und dann erzählt einem die Ministerin, was sie von einem erwartet. Und eigentlich ist die Sachverständigenkommission ja komplett unabhängig, aber trotzdem stehen in dieser Berufung dann auch bestimmte Erwartungshaltungen drin. Und das war dieses Mal, dass wir, wie gesagt, die gesamte Kinder- und Jugendhilfe darstellen sollten, aber insbesondere aus der Perspektive der jungen Menschen uns widmen sollten, der Vielfältigkeit des Aufwachsens. Ist ja auch ein zentrales Ergebnis, dass die junge Generation noch nie so vielfältig war wie die augenblickliche junge Generation. Und gewünscht wurde, dass wir uns mit Krisen auseinandersetzen. Vorgegeben war der Krieg in der Ukraine, Klimakrise. Die Jugendberichtskommission spricht vom Wandel und nicht von der Krise. Und dass wir uns mit der Corona-Pandemie auseinandersetzen sollten. Dann haben wir aber gleich in den ersten Diskussionen für uns festgehalten, es gibt auch noch eine weitere Krise, nämlich den Fachkräftemangel. Und im Laufe unserer Berichterstattung haben wir noch eine fünfte Krise hinzugefügt, und zwar die Gefährdung der demokratischen Verfasstheit der Gesellschaft. Das war am Anfang noch nicht so deutlich zu erkennen wie jetzt. Ich glaube, wenn man heute eine Berichtskommission berufen würde, stände das in dem Auftrag mit drin. Und wir haben quasi ein großes erstes Kapitel, wo wir die ganzen Krisen darstellen. Das ist unterschieden in globale Krisen, weil der Krieg in der Ukraine, auch die Corona-Pandemie oder andere Phänomene gelten ja weltweit. Klimawandel sehen wir ja gerade wieder, wie kläglichst da die nächste Klimakonferenz zu scheitern droht, ist ein weltweites Anliegen. Und dann gibt es aber eben Krisen wie beispielsweise der Fachkräftemangel, der sich spezifisch eben auch bei uns dann äußert, oder auch der demografische Wandel. Das ist eine deutsche Herausforderung und nicht eine, die weltweit so gilt. Also haben wir unterschieden zwischen globalen Krisen und Krisen, die jetzt spezifisch für uns sind, und haben dann aber auch dargestellt, dass Krise nicht gleich Krise ist, weil bis auf den Krieg in die Ukraine es durchaus auch gesellschaftliche Dynamiken, wie wir sie nennen, gibt, die für junge Menschen Chancen beinhalten. Der Fachkräftemangel bringt allen, die heute jung sind, das Privileg, erstens Arbeitsplätze aussuchen, aber auch Arbeitsplatzbedingungen bestimmen zu können. Das ist zum Beispiel ein so ein Punkt. Das ist das erste Kapitel, und bei dem zweiten Kapitel haben wir dann herausgearbeitet, was es heißt, heute jung zu sein, in diesen Krisen, aber auch überhaupt jung zu sein. Wir sind von einem Bild junger Menschen ausgegangen, das durch Zuversicht geprägt ist, durch eine grundlegend positive Einstellung zum Leben, nicht für alle, aber für die meisten. Und dann haben wir unterschieden Kinder, also 0 bis 6, dann die Jugendlichen, die Kinder bis 12 und dann 12 bis 17 die Jugendlichen und dann bis 27 die jungen Erwachsenen, und haben dann dargestellt, wie wachsen die eigentlich in diesen Krisen auf, aber was heißt es zum Beispiel auch, in Armut aufzuwachsen, was sind sozialräumliche Ungleichheiten, sehen junge Menschen in ländlichen Regionen ihr Leben anders, als sie, die in Städten wohnen. Was heißt es aber auch, in Vielfalt aufzuwachsen, also unterschiedliche sexuelle Identitäten zu haben, religiöse Vielfalt und vieles mehr wird in diesem sehr umfänglichen Kapitel behandelt.
Wenn ich da auch an Studierende gerade denke, die irgendwie in Hausarbeiten gerade sind, im Schreiben und so, dann kommt man eigentlich nicht an dem Kinder- und Jugendbericht vorbei, weil da steht so viel drin. Wir haben noch gar nicht den Umfang nämlich gesagt. Wie viele Seiten sind es geworden?
Also reine Textseiten sind es gut 500, und dann gibt es natürlich noch einen wahnsinnigen Anhang. Also wie es nicht anders sein kann, wenn so viele Professoren einen Bericht schreiben, 100 Seiten Literaturverzeichnis.
Und was ich auch gut fand, der wiegt, wenn man ihn da ausgedruckt bei der Tagung hätte mitgenommen, 2,5 Kilo.
Ja.
Boah, irre. Ja. Es gab ja dieses Mal ein Novum, gerade wenn du das Kapitel 2 ansprichst. Ihr habt ja den Versuch unternommen, möglichst viele unterschiedliche junge Menschen auf verschiedenen Wegen zu beteiligen. Magst du da mal was zu sagen?
Ja, das ist, glaube ich, das erste Mal so passiert und hat auch dazu geführt, dass uns, glaube ich, die Arbeit unheimlich viel Spaß gemacht hat. Wir haben am Anfang mit jungen Menschen über die ganze Republik verteilt Workshops vor Ort durchgeführt zu spezifischen Lebenssituationen. Queere junge Menschen, arme junge Menschen, ostdeutsche junge Menschen, behinderte junge Menschen, Geflüchtete, haben wir mehrere Workshops auch gehabt. Und die haben wir ausgewertet und haben dann ein riesengroßes Hearing gehabt mit ganz vielen unterschiedlichen jungen Menschen, die auf der Bundesebene oder in bundesweiten Netzwerken engagiert sind. Also der Kerliver e.V., der eine Selbstorganisation junger Menschen, die in der Jugendhilfe aufgewachsen sind, Pflegekinder oder stationäre Hilfen. Wir hatten dann auch welche dabei, die auf der europäischen, auf der nationalen Ebene aktiv sind. Wir hatten aus den sogenannten Heimbeiräten welche dabei, die im Bundesjugendkuratorium mit engagiert sind, die in dem Ausschuss des BMFSFJ, also auf der Bundesebene, gibt es einen Kinder- und Jugendpolitischen Beirat mit dabei, sind ganz, ganz vielfältige. Und das waren zwei sehr intensive Tage. Die haben wir dann wieder ausgewertet. Dann haben wir denen unsere Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Die konnten die kommentieren, haben wir sie richtig verstanden oder nicht. Und daraus sind dann Module für Beteiligungsworkshops geworden. Das hört sich jetzt komplizierter an, als es ist. Wir haben quasi ein Angebot entwickelt, mit denen Fachkräfte vor Ort in ganz unterschiedlichen Kontexten, ich sag mal eine Gruppenstunde oder ein Angebot bei der Jugendfreizeit in Kitas gestalten konnten. Und das ist auch alles aufgenommen und dann von uns wieder ausgewertet worden, sodass wir rund 5.500 junge Menschen an dem Jugendbericht beteiligt haben.
Boah, das ist schon irre. Sag mal, was nehmt ihr aus gerade diesem Kapitel mit oder aus dieser Begegnung mit den jungen Leuten?
Also für uns erfreulich war, dass wir eine sehr, sehr ähnliche Sicht auf das Leben von jungen Menschen heute hatten, wie die jungen Menschen selber auch. Also da fühlten wir uns auch in der ganzen Arbeit vorher bestätigt, weil wir immer gesagt haben, die Äußerungen der jungen Menschen sind unser Korrektiv. Also das ist quasi der Maßstab, an dem wir messen, liegen wir mit unseren Analysen richtig oder nicht. Und es gab eine sehr, sehr hohe Übereinstimmung. Und für die Kommission wichtig war eben, dass bei diesen ganzen Krisen, die wir im Augenblick haben und bei der Geschwindigkeit, mit der der gesellschaftliche Wandel permanent mehr Fahrt aufnimmt, junge Menschen wirklich zuversichtlich sind. Der zweite für uns aber ganz, ganz große Aspekt, der sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel zieht und den auch die jungen Menschen selber immer wieder herausgestellt haben, Chancen sind in Deutschland ungleich verteilt. Das heißt, wir sind eine Gesellschaft, die sehr ungleich ist und soziale Ungleichheiten sind ein charakteristisches Merkmal auch des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Und da haben wir dann auch gemeinsam mit denen über mögliche Schritte zur Bewältigung der sozialen Ungleichheit debattiert. Wobei die Vorstellungen von jungen Menschen da nicht immer die der Erwachsenen sind, aber wir hatten zumindest dasselbe Anliegen.
Spannend. Das Kapitel 3 geht dann ja um die einzelnen Handlungsfelder. Unsere Zuhörenden haben ja auch schon einige kennengelernt. Ist, glaube ich, ein super kompakte Übersicht über die ganzen Leistungen, Hilfen, Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mit den gesetzlichen Grundlagen, Rahmenbedingungen, empirischen Erkenntnissen dazu. Das ist spannend. Aber die Quintessenz des Berichtes finden sich ja, glaube ich, in Kapitel 4 und 5. Mhm. Schaffst du es, ihr habt das ja als Leitsätze und aufgefasst, das zusammenzufassen, was?
Vielleicht ein Satz noch zu dem Kapitel 3. Das ist wirklich wie ein Lexikon der Kinder- und Jugendhilfe. Da findet man alles, was zur Kinder- und Jugendhilfe gehört, dazu und auch alle aktuellen Daten. Sämtliche Forschungsergebnisse sind ausgewertet worden, was für uns arbeitsaufwendig, aber für die LeserInnen, glaube ich, spannend ist. Wir haben auch immer zurückgeblickt in alle anderen Jugendberichte, also zum Teil bis in den 5. hinein.
Und über welches Jahr reden wir da? Wann war der?
Rechne mal ungefähr schnell, Olli.
Wann war der erste?
1980 kann das sein. Also irgendwie um den Dreh rum. Ja. Aber das Schöne ist, dass man eben sieht, wir haben keinen Grund dazu, Trübsal zu blasen. Über diese ganzen Jahrzehnte hinweg hat sich so viel getan in der Kinder- und Jugendhilfe. Wir sind immer größer, wichtiger, bedeutsamer geworden. Und das wollen wir erhalten. Und das drückt sich aus in dem Kapitel 4 und 5 auch. Das Kapitel 4 sind Leitlinien der Kinder- und Jugendhilfe. Aufwachsen können mit Zuversicht und Vertrauen. Da hat die Kommission daran angeknüpft, dass es keine Sonntagsrede von Politikerinnen im Augenblick gibt, die nicht zu Zuversicht aufruft. Und wir haben gesagt, Zuversicht ist etwas, was man nicht verordnen kann. Da gibt es auch kein Rezept, auf dem Zuversicht draufsteht. Zuversicht hat eine grundlegende Voraussetzung, dass man Vertrauen in andere Menschen hat, auch in politische Systeme, auch in die Kinder- und Jugendhilfe. Weil Adressatinnen, die in die Kinder- und Jugendhilfe kommen, Die schenken uns einen Vertrauensvorschuss. Die hoffen, dass wenn sie in eine Jugendfreizeiteinrichtung gehen oder an einer Ferienmaßnahme teilnehmen, dass das das ist, was sie auch davon erwartet haben. Eltern, die Schwierigkeiten mit ihren Kindern haben oder Kinder, die Schwierigkeiten mit ihren Eltern haben, die in eine Erziehungsberatungsstelle gehen oder zur sozialpädagogischen Familienhilfe, leisten auch einen Vertrauensvorsprung, indem sie uns quasi mit einer Erwartung begegnen, ihr seid die, die professionell sind und die uns helfen können. Und in dem Maße, wie wir diesen Vertrauensvorsprung erfüllen, werden wir auch immer wichtiger. Wenn die Kinder- und Jugendhilfe aber wahrgenommen wird als eine Einrichtung, als eine Institution, die unzuverlässig ist, dann können wir weder Zuversicht spenden, noch können wir den Vertrauensvorschuss auch gerecht werden. Und das haben wir in 10 Leitlinien versucht nochmal darzustellen, die dann auch wieder diese Krisen aufnehmen. Also eine Leitlinie heißt zum Beispiel, Kinder- und Jugendhilfe muss klimagerecht werden. Kinder- und Jugendhilfe muss vielfältiger werden, also den Diversitätsgedanken Rechnung tragen. Wir haben aber auch, ich sag mal so, die Begrenzungen der Kinder- und Jugendhilfe mit in den Blick genommen, weil wenn man auch wieder in Kapitel 3 sieht, dass mittlerweile weit über 65 Milliarden Euro jedes Jahr für die Kinder- und Jugendhilfe an Ausgaben anfallen, wenn man sieht, dass wir einer der größten Arbeitsmärkte überhaupt sind, dass mittlerweile weit über 1 Million Menschen in der Kinder- und Jugendhilfe arbeiten, dann kann man nicht sagen, es ist ja noch mehr Geld, es ist mal noch mehr Stellen. Die Menschen sind ja zum Teil auch gar nicht da, der Fachkräftemangel trifft uns ja auch. Wie geht man dann damit um, dass man weiß, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, sind begrenzt? Das war eine wichtige Frage für uns. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind zuständig für alle jungen Menschen und für alle Familien. Deswegen wollen wir ja auch, dass alle behinderten jungen Menschen in die Kinder- und Jugendhilfe kommen. Aber wir sind nicht zuständig für alle sozialen Probleme. Das Armutsproblem als Ausdruck sozialer Ungleichheit löst die Kinder- und Jugendhilfe nicht. Wir können die Folgen des Aufwachsens in Armut vielleicht sogar bewältigen, zumindest abfedern. Aber wir werden nie die Institution sein, die Sorge dafür trägt, dass die Kindergrundsicherung dazu geführt hätte, dass es eben ein verlässlicheres, zuversichtlicheres Leben auch für Kinder gibt, die in Armutsverhältnissen geboren werden. Die Bildungsungleichheit zu bewältigen, ist Aufgabe der Schule und nicht der Kinder- und Jugendhilfe. Da kann ich auch noch 10 Schulsozialarbeiter an jede Schule schicken. Die Bildungsungleichheit, die herkunftsbedingt ja verstärkt wird in der Schule, ist nicht Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe. Und das ist das, was zum Beispiel mit diesem Leitbild kommt. Dass man so eine Leitideen hat, ist ja erstmal ein schönes Bild. Das ist quasi unser Verständnis einer zukünftigen Kinder- und Jugendhilfe, die verlässlich und damit wirkungsvoll ist. Aber das heißt ja auch, es muss sich was verändern. Und das ist das 5. Kapitel. Gerechtes Aufwachsen ist möglich mit einer wirkungsvollen Kinder- und Jugendhilfe. Und an diesen 10 Leitlinien entlang haben wir dann eben Empfehlungen ausgesprochen an die Bundespolitik, an die Länderpolitik, an die kommunale Ebene, an die Fachpraxis, auch zum Teil nochmal unterschieden zwischen öffentlichen und freien Trägern, aber auch an die Wissenschaft.
Ihr merkt schon, dieser Bericht, es lohnt sich da reinzugucken. Wir haben ja nur eine halbe Stunde, deswegen können wir vieles nur so anteasern. Aber wenn wir das schaffen, da schon mal ein bisschen Lust zu machen, Karin, was würdest du sagen, wo sollte man starten in dem 600 Seiten Werk?
Also ich sag mal, es ist ja nicht die erste Kommission, in der ich sitze, das erste Mal als Vorsitzende. Und von daher kriegt man ja auch viel mit, wie mit so einem Bericht umgegangen wird. Und die meisten fangen an und lesen erstmal hinten. Die Empfehlungen, jetzt bei uns dann eben auch noch die Leitlinien, lohnt es sich, sich dann auch noch die anderen 400 Seiten anzutun oder 450, weil die Leitlinien und die Empfehlungen, die sind schon kurz und knackig formuliert worden, gerade weil wir ja die Lesegewohnheiten kennen.
Und du vor allem, ich habe nämlich, das war deine Idee, dass die so kurz und knackig auch sind, ne? Also das können wir auch mal hervorheben, weil Karin ist immer darauf, pocht immer darauf, dass man kurz und knackig die Dinge auf den Punkt bringt und verständlich vor allem. Also wenn man Karins Texte, ja auch Studierenden wird das zwischendurch immer wieder begegnen, ein Text von Karin Böllert, und die sind verständlich geschrieben. Und das ist dir wichtig, nicht immer? Nee.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, weil ihr mich ja am Anfang gefragt habt, wie mein Weg in die Wissenschaft war. Also die Wissenschaft in Bielefeld war schon inhaltlich prägend, auch stilbildend. Aber wenn ich so die ersten Texte aus der Zeit von mir sehe, dann denke ich auch, oh Gott, was?
Wer hat das geschrieben?
Ja. Also es gibt so diesen Bielefelder Stil mit Bandwurmsätzen.
Ja.
Aber die Funktion, Vorsitzende der AGJ parallel zur Wissenschaft zu sein, die hat mir eben auch beigebracht, mein Wissen anders zu vermitteln, sodass Praxis es auch nachvollziehen kann. Und ich würde sagen, der dritte Schritt ist der, dass ich immer mehr versuche, aus der Perspektive der Adressatinnen und Adressaten zu argumentieren. Und das bringt dann nochmal eine andere Textsorte zustande. Aber das ist mit dem Lesen, wie gesagt, also die beiden Kapitel 4 und 5, die sollen auch neugierig machen auf den gesamten Bericht. Sodass die Menschen denken, wie sind die denn dazu gekommen? Dann der Anspruch in Kapitel 3, dass jeder, der in der Kinder- und Jugendhilfe arbeitet, eine Kapitelüberschrift hat, wo er weiß, oh, das ist mein Handlungsfeld. Wenn ich ihn lesen würde, ich würde, glaube ich, auch von, ich habe bei den anderen Jugendberichten das auch so gemacht. Ich habe erst mal geguckt, was wollen die? So. Und dann, ich glaube, das Vorwort, das ich selber ja geschrieben habe, das ist der einzige Textteil, der auch nicht von der Kommission beraten wird. Zumindest ist das die Rückmeldung der Kolleginnen. Der sagt sehr viel über das Selbstverständnis der Kommission aus, auch über unseren Arbeitsstil, der grandios war. Und dann würde ich die Zusammenfassung lesen, die ihr dankenswerterweise für die Kommission verfasst habt. Und dann weiß ich genau, was im Bericht steht. Ich weiß, was die Kommission will. Und kann dann vertiefend mir einzelne Sachen rausholen, weil es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen außer ihr. Ihr musstet das ja auch für die Zusammenfassung tun, die so einen Bericht von vorne bis hinten und alle Seiten lesen.
Das war nochmal, die Zusammenfassung ist ungefähr 35 Seiten jetzt lang geworden. Ja. Und die haben Olli und ich eben zusammengeschrieben und wir haben den Bericht bekommen, 600 Seiten gelesen und das dann eben auf 35 Seiten runtergerechnet. Das heißt, auch dazu noch mal kurz zu dem Prozess. Wir waren so, oh mein Gott, wie viel dürfen wir eigentlich schreiben, dass es noch sinnvoll ist, aber auch, dass sich keiner auf den Schlips getreten gefühlt, weil seine Gedanken oder ihre Gedanken nicht drin sind. Das muss man ja auch irgendwie bedenken. Und ja, das war irgendwie, also wir haben die Rückmeldung noch mal auf der Tagung bekommen, dass es dass es uns wohl ganz gut gelungen ist und auch, dass wir wohl die Einzigen seien, die wahrscheinlich jemals ganz gelesen haben. Sorry, Karin, aber das war nicht unsere, das war eine Rückmeldung. Das seid ihr ja die, die den einmal ganz gelesen haben. Wahrscheinlich die Einzigen hier im Raum.
Für die Zuhörerinnen vielleicht noch ganz interessant, wenn ihr im Internet sucht nach diesem Bericht, 17. Kinder- und Jugendbericht, findet ihr sowohl eine PDF-Datei, die auch ganz gut durchstrukturiert ist, wo man sich gut durchklicken kann. Ihr könnt aber den Bericht auch kostenfrei da anfordern und euch per Post dieses 2,5-Kilo-Ding zuschicken lassen. Jetzt seit ein paar Wochen ist das möglich. Und das habe ich auch schon gemacht. Vielleicht, wir haben noch so 3-4 Minuten und können gleich noch mal gucken, wie man überhaupt in so eine Kommission kommt, wie das überhaupt entsteht. Karin, wolltest du noch was ergänzen?
Ich wollte nur sagen, wenn man sich den Bericht bestellt, ganz egal, ob jetzt man ihn runterlädt oder sich bestellt, übrigens sagt das Ministerium, dass sie noch nie so viele Nachfragen nach einem Bericht hatten wie dieses Mal, dann würde ich auch die Kurzbroschüre empfehlen, Stimmt. die den Bericht auch optisch, finde ich, total ja. ansprechend, zusammenfassend darstellt. Und die ist in der ersten Woche nach Bekanntwerden des Berichts in der Bundespressekonferenz schon 1500 Mal bestellt worden. Also da kann ich alle nur fordern, beeilen Sie und euch. Weil ich weiß nicht, ob angesichts der bundesrepublikanischen Haushaltssituation es noch sehr viele Nachdrucke geben wird.
Das ist sozusagen nochmal eine Zusammenfassung der Zusammenfassung. Und auch schön bebildert, ist, glaube ich, ein guter Einstieg. Ja, Karin, vielleicht wir sind schon relativ am Ende, haben noch so ungefähr 3-4 Minuten. Sag noch mal, wie so eine Kommission entsteht und rufen die einen dann einfach an und sagen, hallo, jetzt ist es soweit oder wie ist das?
Du bist es, wenn sie wenigstens angerufen hätten. Also die Kommission ist unabhängig. Das Ministerium lässt sich vom Deutschen Jugendinstitut, die auch die Geschäftsstelle für so einen Jugendbericht stellen, aus München heraus beraten. Und alle in der Kommission haben mich immer gefragt, kannst du mir mal sagen, wie ich da reingekommen bin? Hast du mich vorgeschlagen? Und ich immer, nö. Also weder das eine noch das andere. Ich glaube, bei mir war es schon sehr speziell. Ich war mit meinem Mann im Rostocker Stadthafen abends unterwegs, aber auch wieder Jugendhilfe, weil in der Corona-Zeit Pflegekinder ein Theaterstück eingeübt haben. Und dann hatten die mich gefragt vom Pflegekinderdienst in Rostock, ob ich nicht Lust hätte, damit hinzukommen. Und gehe wieder raus aus dem Theater, wunderschön, am Stadttafel entlang und gucke, ob ich habe eine SMS gekriegt. Freitagabend eine SMS, BMFSFJ. Ja, dann habe ich dann per SMS die Frage bekommen.
Also die nutzen nicht WhatsApp, die nutzen nicht Signal. Nee. SMS. Eine SMS.
Ob ich in die Kommission gehen will. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, boah, ich glaube, jetzt brauche ich erstmal einen Schnaps. Eierlikör gab es da gar nicht. Und dann habe ich die erstmal zu Ende gelesen und dann stand da auch drin, und sie würden sich weiterhin sehr freuen, wenn ich den Vorsitz übernehmen würde. Und ich habe in der Situation ja gesagt, ohne zu wissen, wer sonst in der Kommission ist. Mhm. Und die Verantwortliche damals aus dem Ministerium, die hat dann auch gesagt, ja, ich muss Ihnen sagen, wir haben ein bisschen Werbung mit Ihrem Namen gemacht, weil da sind so 3-4 Leute in der Kommission, die wollten wir unbedingt dabei haben, die aber auch alle nicht wussten, wer da sonst reinkommt. Und bei 3, wo sie zögerlich waren, die gefragt haben, wer ist die Vorsitzende oder der Vorsitzende, da hätten sie es verraten, weil sie wussten, dass sie dann ja sagen würden und sowas auch.
Ach, wie schön. Mhm. Wahnsinn.
Ja.
Also wird man gefragt und kriegt vielleicht dann eine SMS von WMFSFJ. Also,
ja gut, das sind ja wahrscheinlich alles auch Kolleginnen und Kollegen, die sich irgendwie thematisch, inhaltlich auch in Position gebracht haben, oder nicht?
Ja, das ist schon so, dass natürlich man als Vorsitzende die gesamte Kinder- und Jugendhilfe repräsentiert. So, dann gibt es vielleicht noch 1-2 andere, aber die anderen haben Spezialthemen. Das sind dann Kollegen, die sich zum Beispiel mit Flüchtlingsforschung sehr gut auskennen. Eine Kollegin, die für Diversität steht und dazu auch forscht. Kinderschutzfragen, die eine große Rolle spielen, aber eben auch Praxis. Also wir haben eben eine Kollegin von den Jugendverbänden dabei. Wir haben einen anderen Kollegen dabei, der für Jugendbeteiligung steht. Wir haben aus der Wohlfahrtspflege eine Kollegin dabei, eine andere aus der Wohlfahrtspflege, die aber stärker für die Fragen von Migration, Migrationsdiensten eine große Rolle spielt. Und so hat jeder einer, der für Kindheit auf jeden Fall auch steht, also der die Altersgruppen dann auch nochmal anders abbildet. Und so hat jeder quasi eine spezifische Fachkompetenz. Und das ist wie so ein Puzzle, was sich zusammenfügt. Und ich kann für meine Kommission nur sagen, das Puzzle hat wunderbar funktioniert und es ist kein Stück übrig geblieben und auch keine Lücke.
Nee, das, also wir sind ja die Einzigen, die das auf jeden Fall schon mal ganz gelesen haben. Und es ist wirklich herrlich zu lesen und man kann es gut lesen. Es ist nachvollziehbar, es ist logisch. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wunderbarer Bericht geworden.
Danke.
Der Bericht ist fertig. Ihr tingelt jetzt da so ein bisschen rum, stellt den vor. Du bist jetzt aber auch Senior-Professorin, also in Pension. Wie geht's jetzt mit dir weiter? Hören ja vielleicht viele auch zu, die dich kennen. Wo werden wir dich in den nächsten Jahren sehen und erleben dürfen?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich jetzt weniger zu tun hätte oder weil mich jetzt in Berlin bei der Tagung auch viele gefragt haben, wie geht's denn mit dir weiter, habe ich immer gesagt, mein Terminkalender ist so gefüllt, nicht nur mit Vorträgen zum Jugendbericht, sondern auch mit anderen Sachen. Ich würde in diesem Wintersemester keine Lehrveranstaltung mehr dazwischen kriegen. Senior Professorin heißt ja, man ist pensioniert. Es ist im Interesse der Uni, dass man weitermacht. Aber man ist von den Lehrverpflichtungen befreit. Ich habe das gar nicht als Befreiung empfunden, weil ich immer sehr gerne Lehre gemacht habe. Aber ich würde es vom Zeitaufwand her nicht schaffen. Ich bin ja nach wie vor auch Vorsitzende der AGJ. Und bleibe das auch noch bis nächstes Jahr, um den Deutschen Kinder- und Jugendhilfetag in Leipzig im Mai noch mitzugestalten. Ich freue mich, dass ich 2 neue Forschungsprojekte habe. Eins davon ja auch mit dir zusammen, Oliver, wo wir uns Fragen der gefährdeten Demokratie und dem Engagement junger Menschen auseinandersetzen. Anderes Projekt, was die Rolle der MuslimInnen, der Jungen in der Kinder- und Jugendhilfe nochmal aufgreift. Und so kommt sehr viel anderes immer noch dazu. Deutsches Jugendinstitut bin ich auch in allen Gremien, habe ich auch versprochen, noch eine ganze Periode weiterzumachen. Also die Bahn wird mich häufig noch als Gast erleben, glaube ich.
Ja, und wir sind auch froh, dass du nicht irgendwie von der Bildfläche jetzt verschwunden bist, sondern uns erhalten bleibst und auch, dass du das heute mit uns nochmal hier gemacht hast, weil es war ja wirklich nochmal, und zwar wichtig, dass wir dich irgendwie gebührend verabschieden und du hast dir gewünscht, das hast du immer, das waren deine Worte, keine Lobhudelei, Und deswegen haben wir bewusst dieses Format gewählt, um einfach nochmal Danke zu sagen. Danke für all das, was du erreicht hast, was du für die Kinder- und Jugendhilfe erreicht hast. Und auch noch sicherlich erreichen wirst. Aber trotzdem ist jetzt erstmal ein anderer Lebensabschnitt ja irgendwie begonnen. Und wie wir gerade gehört haben, bleibst du uns auf jeden Fall noch erhalten. Aber trotzdem müssen wir kurz innehalten und einmal ein großes, großes Danke sagen.
Ich finde, man merkt das auch immer bei Tagungen, wenn du Beiträge bringst und die Kolleginnen und Kollegen hören das und der Applaus kommt dann. Also ich glaube schon, dass das eine ganz wichtige, auch politische Funktion hat, deine Ämter, deine Tätigkeiten und dein Engagement. Du schaffst es, das so auf den Punkt zu bringen, dass alle denken, ja, genau so ist es und traust dich auch, die Sachen zu sagen, wie du sie denkst. Und das, finde ich, ist eine große Bereicherung für die gesamte Entwicklung der Kinder- und Jugendhilfe.
Ich glaube, man muss authentisch bleiben. Also gerade wenn man in so verschiedenen Rollen ist wie ich, müssen die Menschen das Gefühl haben, dass ich in dem jeweiligen Kontext, wo ich jetzt ja häufig auch einen politischen Standort vertrete, dass das der gleiche ist, wie ich ihn im anderen Kontext genauso vertreten würde. Und gestern war ich gerade noch bei einem Fachtag, wo es um Inklusion und frühe Hilfen ging. Also wie kommen behinderte junge Menschen in die frühen Hilfen rein? Da habe ich auch wieder versucht, so die Perspektive der Betroffenen, der Adressatinnen zu thematisieren. Und wenn dann hinterher eine Mutter mit einem behinderten Kind zu mir kommt und sagt, ich wollte Ihnen nur sagen, ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt bei Ihnen, dann ist das für mich ehrlich gesagt ein größeres Kompliment als jeder Fachkollege, der mir auf den Rücken klopft und sagt, hast du einen guten Vortrag gehalten. Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach auch, das sagen ja auch alle, die zuhören und die da sind und so, die sagen das ja ständig, ach, wie hat sie geredet, was hat sie Tolles gesagt, sie nimmt uns mit, sie erreicht Menschen und ich glaube, deswegen ist es einfach so unfassbar wichtig, dass du uns noch erhalten bleibst.
Versprochen.
Und zum Schluss, Olli weist gerade hin, ja. Wir müssen auf die Zeit achten. Eigentlich macht Mike aber die Aufgabe, genau, die Supervision. Wir bräuchten noch einen Ton vielleicht dafür oder so, damit diese Frage
ein Gong.
So ein Om. Die Supervisionsfrage zum Schluss. In Anbetracht dieser Folge haben wir uns gefragt, oder möchte ich euch fragen, was möchtet ihr eigentlich bis zu eurem Ruhestand in eurem Berufsleben noch erreichen? So. Olli schweigt wieder und denkt nach, was möchte er noch schaffen und erreichen? Karin denkt sich, ach, jetzt alles kann, nichts muss mehr, ne? Jetzt kommt die Zugabe und damit verabschieden wir uns von euch für heute. Vielen, vielen Dank, liebe Karin, dass du dabei warst.
Danke. Viel Erfolg auch weiter mit dem Podcast.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und einen schönen Tag euch.
Schönen Tag euch. Tschüss.
Ciao.